Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Sexualwissenschaftler, als Sexualmediziner an der Berliner Charité ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen hat. Kein Täter werden, ein Angebot für Männer, die sich zu Kindern hingezogen fühlen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Professor Klaus Beyer.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir haben vor vielen Jahren, im Jahr 2010, schon mal zusammen Sendung gemacht. Da gab es Ihr Projekt ein paar Jahre. Wie ist es heute, doch viele Jahre später? Hat sich am Projekt, hat sich an dem, was Sie erreicht haben, was verändert?
In der Tat, es ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben in den letzten Jahren einen großen Rückhalt in der Bevölkerung und in der Politik gefunden, die sich entschieden hat, seit 2017 mit einer gesetzlichen Regelung dafür zu sorgen, dass dieses Präventionsangebot für die nächsten 5 Jahre im Rahmen eines Modellvorhabens von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird.
Warum ist das ein Fortschritt?
Das ist ein unglaublicher Fortschritt, weil das bedeutet, dass die Politik erkannt hat, hier handelt es sich um ein Problem, das ins Gesundheitssystem gehört. Denn die Pädophilie ist zunächst mal eine Diagnose und kein Verbrechen. Es ist eine Störung, die wir definieren können, die die Weltgesundheitsorganisation definiert, die dafür eine Diagnose erstellt hat. Wir können das feststellen und wir bemühen uns, möglichst früh den Betroffenen Hilfe anzubieten, damit sie nicht Übergriffe begehen, sodass sich dann diese Neigung auf der Verhaltensebene etabliert. Ja,
wobei diese Neigungen oder diese Störungen natürlich in Verbrechen münden können, wenn diejenigen, die mit dieser Neigung leben müssen, sich selbst nicht unter Kontrolle haben.
Genau so ist es. Das ist unser ganzes Anliegen. Wir wissen, es gibt diese Gruppe von Menschen. Etwa 1% der männlichen Bevölkerung haben eine solche Ausrichtung. Und die kann man ihnen nicht vorwerfen. Die zeigt sich übrigens zunächst mal auf der Fantasieebene. Das heißt, in den Fantasien merken die Betroffenen, dass Kinder für sie sexuell erregend sind.
Wann beginnt das in der Pubertät?
Das beginnt in der Pubertät. Und unser Anliegen und unser Bemühen richtet sich darauf, klarzumachen, diese Neigung gibt es und man kann dafür Sorge tragen, dass man es nicht auslebt.
Okay. Mehr als 3000 Menschen, mehr als 3000 Männer, muss man sagen, waren in diesen letzten mehr als 10 Jahren bei Ihnen, haben Rat und Hilfe gesucht. Wie vielen konnten Sie helfen und bei wie vielen sind Sie letztlich gescheitert?
Vielleicht sollte man es noch mal etwas differenzierter darstellen. Wir haben in Berlin begonnen und seit 2005 dieses Angebot unterbreitet und in Berlin 2500 Betroffene haben Kontakt gesucht zu uns. Dann haben wir ja ein Netzwerk gebildet. Kein Täter werden heißt dieses Netzwerk. Und in dem, das sind jetzt 11 Standorte in Deutschland, in Ulm, Baden-Württemberg gibt es einen, haben sich insgesamt 8500 gemeldet. Und wir haben in Berlin über 500 eine Therapie angeboten. Davon nimmt die Hälfte das wahr. Die andere Hälfte hat verschiedene Gründe, das nicht wahrzunehmen. Zum Teil, weil es beruflich, privat, Umzüge dergleichen. Aber auch Therapieabbrüche haben wir, so wie bei jedem Therapieangebot.
Therapieabbruch bedeutet aber nicht gleich übergriffig werden?
Nein, Therapieabbruch heißt, dass jemand das nicht wie vorgesehen in dem vollen Umfang durchläuft, was wir ja empfehlen. Aber wenn jetzt jemand umzieht oder aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr fortführen kann, dann würden wir das als Therapieabbruch zählen.
Ich könnte mir vorstellen, angesichts der gesellschaftlichen, medialen Diskussion, auch angesichts von brutalen Übergriffen von entsprechenden Männern, die dann öffentlich diskutiert werden, ist es nicht ganz einfach, bei allen für Verständnis zu werben im Hinblick auf diejenigen, mit denen Sie es dann zu tun haben.
Das ist korrekt und das ist ja auch verständlich. Es ist ja emotional höchst belastend, wenn man von Übergriffen erfährt. Und das ist ja auch das, was uns motiviert. Denn unser Ansatz ist ja präventiv. Wir wissen, dass eine Gruppe der Männer, die Übergriffe begehen, eine Besonderheit aufweisen. Es sind ja nicht alle Männer, die Missbrauch begehen, die eine pädophile Neigung aufweisen. Es ist etwa die Hälfte, etwa 40%. Die andere Hälfte sind nicht auf das kindliche Körperschema ausgerichtet.
Warum
begehen aber trotzdem Übergriffe aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel kennen wir das von Jugendlichen, die soziosexuell unerfahren sind. Wir kennen es von geistig behinderten oder intelligenzgeminderten Männern, Männern mit Persönlichkeitsstörungen oder auch besonders problematisch in sozialen, familiären Konstellationen, wo sie viele negative Entwicklungsbedingungen haben. Eine hohe Konflikthaftigkeit im Familienklima kann dazu führen und viele Negativfaktoren, die auf das Kind einwirken, dass es auch noch Opfer von Übergriffen wird.
So ein fürchterlicher Fall wie der in Staufen, also ein einschlägig vorbestrafter, pädophiler Mann, in Partnerschaft lebend mit einer Frau, ein 9 Jahre alter Junge, der über einen langen Zeitraum missbraucht wird, vergewaltigt wird, verkauft wird. Wie sehr schadet so etwas dann auch Ihrer eigenen Arbeit?
Wenn man klar vermitteln kann, und darum bemühen wir uns, dass es zwei Möglichkeiten gibt, das einzudämmen. Das eine ist die Prävention, also diejenigen zu erreichen, die diese Besonderheit aufweisen und die wissen das ja seit ihrer Jugend. Übrigens haben wir in dem Zusammenhang jetzt auch ein Projekt seit 4 Jahren für Jugendliche installiert, wo also die Betroffenen schon im Jugendalter zu uns kommen können. Und der andere Weg wäre eben über die Sanktionen, über das Rechtssystem, also diejenigen, die nicht Verantwortung übernehmen, sondern anderen Schaden mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu fangen und zu verwahren, wenn es nicht anders geht. Das sind zwei Dinge, die sich nicht widersprechen. Also einerseits Prävention ausbauen und zum anderen gute Ermittlungsarbeit und auch Sanktionen für diejenigen, die Übergriffe
Aber begehen. Genau da herrscht ja zum Teil auch eine große Ratlosigkeit. Also die Geschichte, die die Bild-Zeitung am Freitag rausgebracht hat, ein mehrfach vorbestrafter pädophiler Mann, inzwischen Anfang 70, zigmal verurteilt, zigmal Gefängnis, jetzt wieder übergriffig geworden, verbunden mit der Frage, warum hat er nicht längst Sicherungsverwahrung gekriegt?
Ja, das sind dann Fragen, die sich aus dieser Geschichte jeweils ergeben und sicherlich auch die gutachterliche Tätigkeit betreffen. Es gibt ja Kriterien, die wir haben, um sagen zu können, dass eine hohe Gefährlichkeit besteht. Und das Rechtssystem ist eigentlich darauf vorbereitet, dann, wie Sie sagen, auch die Sicherungsverwahrung zu verhängen.
Das würden Sie in einem solchen Fall dann auch tun, hätten Sie es zu entscheiden?
Also ich bin ja auch als Gutachter im sogenannten Hellfeld tätig, also bei denen, die angeklagt sind wegen Sexualstraftaten. Und da nutze ich diese Kriterien und würde in dem Fall auch mich für eine Sicherungsverwahrung aussprechen.
Wir reden über dieses Projekt Kein Täter werden, das Sie damals vor mehr als 10 Jahren initiiert haben und das sehr erfolgreich läuft, nicht nur in Berlin, sondern ich glaube an 11 anderen Standorten in Deutschland. Wer kommt mit welchem Leidensdruck, Klaus Beyer, zu Ihnen?
Wir versuchen ja, die Menschen zu erreichen, die eine pädophile Neigung haben, das heißt von sich selber wissen, dass in ihren Fantasien, wenn sie sexuell erregt sind, das kindliche Körperschema auftaucht, also entweder Jungen oder Mädchen, manchmal beide Geschlechter. Und die wissen das seit ihrer Jugend. Also man muss sich das so vorstellen, dass ja im Jugendalter, das wird jeder bestätigen, die sexuellen Wünsche starten, beginnen und dann bei den allermeisten eben das erwachsene Körperschema des Gegengeschlechts auftaucht.
Ja.
Dann kann man sich auch gut mit Gleichaltrigen verständigen, man hat dieselben Interessen und man kann sich deshalb vorstellen, was es bedeutet, wenn hier andere Fantasien auftreten, die der Betreffende sich ja nicht ausgesucht hat. Also wenn er feststellt, es tauchen Kinder auf, ich werde das nicht mit meinen Gleichaltrigen besprechen können. Ja. Ich werde das auch nicht ausleben können. Das wissen die Betreffenden, dass das falsch wäre. Aber sie sind jedes Mal, wenn sie erregt sind, damit konfrontiert.
Was machen sie dann?
Die meisten ziehen sich zurück, versuchen das mit sich selber irgendwie zu klären, hoffen im Übrigen, dass es weggeht.
Ja.
Es gibt auch, das wissen wir jetzt von unseren Jugendlichen, wir haben ja das Projekt ausgeweitet auf Jugendliche, so Selbstheilungsversuche, dann sagen die sich, Mensch, wenn ich jetzt zur Erwachsenenpornografie viel masturbiere, dann ändert sich das. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir wissen zwar nicht, wie diese sexuelle Präferenz entsteht, wir wissen nur, dass keiner sich die aussucht und dass sie dann stabil bleibt.
Verstehe ich Sie richtig, therapierbar in dem Sinne, dass man hinterher, weiß ich, auf Frauen, auf erwachsene Frauen steht, auf erwachsene Männer steht, ist dieses Problem nicht?
Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die sexuelle Präferenzstruktur ändern ließe. Wir haben aber sehr gute Anhaltspunkte dafür, dass wir die Verhaltenskontrolle bei den Betreffenden so erhöhen können, dass es nicht zu Übergriffen kommt oder auch nicht zur Nutzung von Missbrauchsabbildungen.
Verhaltenskontrolle bedeutet dann aber alles letztlich, was man sich wünscht, in seiner Fantasie zu erleben und in der Realität nichts umzusetzen?
Ganz genau. Vorstellen können Sie sich alles, tun dürfen Sie nichts. Man könnte sagen, das Leben ist unfair zu diesen Menschen, weil sie es ja nicht sich ausgesucht haben und es nicht willentlich beeinflussen können, dass sie diese Fantasien haben. Aber man kann auch sagen, das Leben ist unfair zu vielen Menschen,
ja,
weil sehr viele haben Probleme, die sich nicht vollständig auflösen
und lassen. Der Schutz von Kindern hat allererste Priorität und ist auch nicht in einer humanen Gesellschaft verhandelbar.
So ist es, ganz genau. Das betrifft übrigens auch die Nutzung von Missbrauchsabbildungen.
Dürfen Männer, die mit diesen Neigungen leben oder leben müssen, Kinderpornos angucken?
Eben nicht. Das ist nicht nur ein Straftatbestand zu Recht, sondern man muss sich klar machen, dass da die Handlungen zu sehen sind, die wir gerade verhindern wollen. Und wer weiß, wie sich das auswirkt auf die Biografien von Opfern, die in diesen Filmen gezeigt werden, der wird alles tun, um zu verhindern, dass es zu solchen Bildern kommt.
Und das Argument, diese Bilder gibt's ja schon, ich nutze sie nur, zählt nicht?
Völlig falsch, vollkommen falsch. Muss ich hier nicht nur klar machen, in welchem Umfang das die Kinder beeinträchtigt, die da zu sehen sind, sondern auch in welchem Umfang es die Wahrnehmungsverzerrungen von Betroffenen verändert, die eben glauben, die Bilder gibt's schon, die Kinder sind jetzt nicht so schlecht, die sehen gar nicht so gequält aus in diesen Filmen. Eigentlich müsste das alles okay sein.
Ein Hörer möchte wissen, kommt man mit dieser Neigung auf die Welt oder bildet sich diese Neigung während der Kindheit, während der frühen Jugend aus und zeigt sich dann erstmals in der Pubertät?
Genau so ist es. Also in der Pubertät manifestiert sich das, was wir sexuelle Ausrichtung oder Präferenz nennen. Und wir kennen die Faktoren im Einzelnen nicht, die dazu führen, dass beim einen eine Ausrichtung auf Männer, beim anderen auf Frauen und beim dritten auf Kinder entsteht.
Aber wenn diese Ausprägung einmal da ist, da verändert sich nichts mehr. Es ist nicht so, dass nach der Pubertät dann plötzlich das Interesse umschwenkt in Richtung Frauen oder erwachsene Männer.
Hier sind zwei Dinge zu sagen, nämlich zum einen, dass es die pädophile Neigung als nicht ausschließlichen und ausschließlichen Typus gibt. Also es gibt Männer, die haben beides, die Ansprechbarkeit für Kinder und für Erwachsene. Und zum anderen ist zu sagen, dass sehr viele Menschen, nämlich die, die auf das erwachsene Körperschema des Gegengeschlechts orientiert sind, genau wissen, wie stabil das bleibt. Also diese hohe Stabilität, die kennen wir eigentlich. Und zu mir ist in die Ambulanz noch nie ein Mann gekommen, der sexuell auf Frauen orientiert ist und hätte gesagt, bitte helfen Sie mir, diese Neigung zu ändern.
Ja.
Das heißt, wir sind konfrontiert mit denen, die einer Minderheit angehören, weil bei ihnen auch eine enorm hohe Stigmatisierungsgefahr besteht. Das geht ja schon los bei denen, die aufs gleiche Geschlecht orientiert sind.
Aus welchen Schichten kommen pädophile Männer? Welche Berufe üben die aus?
Die kommen aus allen Schichten. Wir haben Facharbeiter, wir haben Ärzte, wir haben Juristen, wir haben Hilfsarbeiter, wir haben alle Persönlichkeitskonfigurationen, die man sich vorstellen kann und alle Intelligenzgrade. Diese 1%, die muss man ernst nehmen. Das heißt nämlich in der Bevölkerung, wenn Sie eine Besonderheit haben, die mit 1% Häufigkeit vorkommt, dann hat jeder schon mal einen solchen Menschen gesehen oder mit ihm gesprochen. Gutes Beispiel dafür ist der Morbus Parkinson, der kommt mit einer Häufigkeit von 1% vor. Und jeder Laie hat schon einen Betroffenen mit Morbus Parkinson gesehen, weil man das ja erkennen kann. Das ist ja eine Bewegungsstörung, die man dann sieht. Und die Pädophilie, die können Sie eben nicht von außen erkennen, sondern die Betroffenen müssen sich zu erkennen geben.
Suchen sich pädophile Männer in erster Linie Berufe aus, wo sie dann mit Kindern zu tun haben? Also als Lehrer beispielsweise, als Erzieher, möglicherweise auch als Priester?
Also wir haben in unseren Daten eine eindeutige Häufung von Betroffenen, die in Erzieherberufen oder als Pädagogen tätig werden. Sie ist aber nun auch nicht so exorbitant hoch, allerdings erkennbar. Und diese 1% Prävalenz wird sicherlich überstiegen.
Und im Umkehrschluss natürlich darf niemand, der einen solchen Beruf ausübt, stigmatisiert werden, weil irgendjemand ihn unter Generalverdacht stellt.
Korrekt. Und dieses Problem der sozialen Stigmatisierung, wenn ich das mal einflechten darf, ist enorm und führt ja dazu, dass sich die Menschen zurückziehen. Soziale Vereinsamung ist ein Risikofaktor für die Nutzung von Missbrauchsabbildungen und auch für Übergriffe. Und sie ist enorm. Ich kenne kein anderes Störungsbild, was so stark stigmatisiert wäre. Dafür gibt es auch mittlerweile sehr belastbare Untersuchungen, beispielsweise eine Fußgängerbefragung, die besagte, dass Fußgänger, wenn ihnen die Frage gestellt wird, was würden sie machen, wenn ein Mann, der auf Kinder orientiert ist, aber noch nie was getan hat, der verhaltensabstinent lebt, ihr Nachbar wäre, ihr Freund, soll der in Haft oder soll der tot sein? Dass tatsächlich 40% sagen in Haft und 10% besser tot.
Dieses von Ihnen initiierte und verantwortete Projekt Kein Täter werden ist, glaube ich, nicht nur einmalig in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Stimmt das so?
Das ist richtig. Wir haben mittlerweile auch aus sehr vielen Ländern auf der Welt Anfragen, weil es dort nicht Versorgungsstrukturen gibt, die auch nur annähernd dem vergleichbar ist, was wir hier in Deutschland aufgebaut haben. Aha. Wir haben allerdings auch eine sehr günstige rechtliche Situation, weil es gilt ja die Schweigepflicht.
Aha.
Und die Betroffenen können darauf vertrauen, dass sie sich mit ihren Fantasien uns eröffnen können. In anderen Ländern bestünde eine Anzeigepflicht. Das heißt, es würde eine große Sorge bestehen, bei Betroffenen sich einem Therapeuten anzuvertrauen.
Was würden Sie aber in dem Fall machen, in dem ein junger Mann zu Ihnen kommt und Ihnen Fantasien schildert, die, wenn er sie in die Realität umsetzt, mit dem Tod eines Menschen enden würden?
Das ist jetzt eine sehr dramatische Annahme. Wir würden schon vorher, also wenn jemand kommt und sagt, ich habe diese Fantasien und die quälen mich und ich leide darunter, dann würden wir ihm nicht nur raten, unser Behandlungsprogramm in Anspruch zu nehmen, sondern wir könnten ihn auch entlasten. Wir haben Medikamente, die dazu führen würden, dass eine Distanzierung zu diesen Fantasien eintritt.
Ja.
Das erleben die Betroffenen als sehr entlastend, weil es wirklich in die Ferne rückt, was früher für sie so nah war und bedrängend war. Und deshalb kann ich nur dazu raten, A, wenn man diese Fantasien hat, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch darauf zu vertrauen, dass es diese Hilfen gibt.
Wie oft brauchen Sie in Ihrer täglichen Arbeit diese Medikamente?
Ich würde sagen, etwa 20-30% unserer Patienten nehmen das in Anspruch.
Auch wenn Pädophilie nicht heilbar ist, nicht therapierbar ist, gibt es trotzdem Möglichkeiten von beispielsweise Gesprächstherapien, wo Betroffene lernen, besser und klarer mit ihrer Neigung umzugehen?
Ja, also man muss eben akzeptieren lernen, dass es diese Präferenzbesonderheit gibt und dass man die volle Verantwortung dafür hat, dass es sich nicht auf der Verhaltensebene durchsetzt. Und wir kennen die Risikofaktoren, die dazu führen können, dass jemand dann doch Missbrauchsabbildungen nutzt. Das wird ja verharmlosend als Kinderpornografie bezeichnet. Es ist aber etwas sehr, sehr Negatives und es ist, dass man die Handlungen dort sehen kann, die wir verhindern wollen. Oder eben, dass Betroffene sogar Übergriffe begehen. Und hier können wir definitiv diese Risikofaktoren durch die Behandlung beeinflussen.
Also, einer darf nicht übergriffig werden, einer darf keine Kinderpornos, um den Begriff trotzdem nochmal zu benutzen, sich anschauen. Er darf keine Fotos ansehen. Oder gibt es Fotos, wo Sie sagen würden, das ist noch im grünen, vielleicht im gelben Bereich?
Verantwortungsübernahme heißt, dass man seine eigenen Probleme, seine Bedürftigkeiten nicht zum Thema für die Kinder machen darf, um deren Entwicklung nicht zu gefährden. Und alles, was dazu dienen könnte, dass das der Fall ist, wenn man Kinder instrumentalisiert, wenn man sie auch für halbbekleidete Fotos animiert und das ins Netz stellt, dass es aus diesen sexuellen Interessen heraus, das ist alles vorwerfbar und jeder muss sich fragen, aus welchem Hintergrund, aus welcher Motivation mache ich das eigentlich und inwieweit ist es geeignet, um die Entwicklung von Kindern zu gefährden.
Ein Hörer schreibt uns, die Rede sei immer nur von Männern als pädophilen Veranlagten und möglicherweise auch als pädophilen Tätern. Er hätte auch erlebt, dass er von zwei Frauen missbraucht worden sei.
Das Phänomen ist bekannt. Es gibt Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen. Es gibt Frauen, die Kinder emotional missbrauchen. Für uns ist maßgeblich hinsichtlich der Diagnose, ob eine Pädophilie vorliegt, ob sexuelle Erregung steigt in Verbindung mit der Vorstellung von kindlichen Körperschemata.
Ja, weiß man da bei Frauen als möglichen Tätern etwas?
Genau, also da kann man klar sagen, dass das eben bei Frauen sehr selten ist. Also hier haben wir häufiger dann den Fall, dass eine andere Hintergrundmotivation zu diesen Ersatzhandlungen führt, die würden eigentlich lieber sexuelle Kontakte mit Erwachsenen haben, mit Männern haben und nutzen dann Kinder ersatzweise. Das ist eine andere Hintergrundproblematik.
Wir wollten über Indien sprechen. Hartes Land unter dem Thema oder in Berücksichtigung des Themas, über das wir heute reden?
Ja, ganz andere Dimension mit 1,3 Milliarden Bevölkerung und einer sehr komplexen sozialen Struktur, die sie dort antreffen. Motivation für mich ist ja der Umstand, dass die Kinderpornografie, die Missbrauchsabbildung weltweit verfügbar sind und es natürlich die Verbreitung mit unterhält, wenn in anderen Ländern genutzt wird, ohne dass in irgendeiner Weise Ermittlungstätigkeiten dort jedenfalls in erkennbarem Umfang stattfinden, sodass auch hier der Weg bleibt, dass man einwirkt auf die Nutzer. Und es ist ganz klar so, dass Missbrauchsabbildungen vor allem genutzt werden von Männern, die pädophil sind. Das ist eindeutig. Und das haben wir, dieses Phänomen haben wir eben in Indien auch mit extrem hohen Prävalenzzahlen übrigens für Übergriffe
auf Kinder. Was heißt Prävalenzzahlen?
Die Häufigkeit, mit der dort im sogenannten Dunkelfeld sexueller Missbrauch begangen wird.
Was war das schlimmste Erlebnis, mit dem Sie aus Indien zurückgekommen sind?
Naja, dass man einfach erkennen muss, dass das Gesundheitssystem auch letztlich kapituliert und sich dann Kinder- und Jugendpsychiater zurückziehen aus Heimeinrichtungen, weil sie erkennen, hier laufen Missbrauchshandlungen ab, aber ich kann nichts dagegen tun. Man überlässt das Feld sich selbst. Und es ist ein glücklicher Umstand, dass ich dort mit Kollegen versuche, ein Präventionsprogramm kulturadaptiert aufzuziehen, um eben auch dort die Menschen mit pädophiler Neigung zu erreichen und ihnen präventiv Hilfsmaßnahmen anzubieten.
Was heißt kulturadaptiert?
Man muss hier in Rechnung stellen, dass die Anzeigepflicht besteht für Therapeuten. Man muss in Rechnung stellen, dass die Familien sehr stark interessiert sind, sich zu schützen und eher dann einen Onkel oder Angehörigen, von dem bekannt ist, dass er in der Verwandtschaft Kinder missbraucht, abzuschirmen.
Ja.
In dem klaren Wissen, das wir haben, dass das die Kinder lebenslang schädigen wird. Wir haben ja mittlerweile ganz gute Daten, wie sich das auswirkt, auch auf die Neurobiologie der Kinder. Also das heißt, richtig Veränderungen im Gehirn und im Nervensystem anzunehmen sind, die auch erklären, warum Kinder, die Opfer von Missbrauch geworden sind, später verschiedene Erkrankungen ausbilden. Insofern sind das alles Gründe, um massiv in die primäre Prävention zu investieren.
Mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche werden in Deutschland pro Jahr Opfer von sexualisierter Gewalt. Professor Klaus Beyer, Sexualmediziner an der Charité in Berlin, stimmt die Zahl?
Die halte ich für zu hoch, aber wir müssen von einem Dunkelfeld ausgehen, in dem sich schätzungsweise 50 bis 100.000 Betroffene befinden, jedes Jahr. Und man muss sich einfach klar machen, dass das, was missbraucht wird, eigentlich die Beziehung ist zu dem Kind. Und die Menschen sind sozial organisierte Säugetiere, wenn man das mal biologisch ausdrücken darf. Das heißt, wir haben durch die Beziehung zu anderen Menschen die Chance, dass wir uns entspannen, dass Stressmechanismen deaktiviert werden. Das ist ein wichtiger, uns Lebensqualität verschaffender Mechanismus. Das heißt, wir brauchen gute Beziehungen im Leben.
Wenn wir nochmal auf den Fall des 9-jährigen Jungen aus Staufen kommen, der Opfer von Missbrauch geworden ist in der Familie, der vergewaltigt wurde in der Familie, der verkauft und vergewaltigt wurde, auch wenn Sie den Fall persönlich jetzt nicht kennen, wagen Sie zu prognostizieren, mit welchen lebenslangen Folgen dieser Junge zu leben hat?
Also ich würde mich jetzt konzentrieren auf das, was wir aus Studien wissen und die allgemeine Situation schildern. Und die besagt eben, dass bei Betroffenen, die späteren Beziehungen tangiert sind, dass ihre Sexualität tangiert ist, dass sie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, psychische Erkrankungen auszubilden. Und das hängt eben damit zusammen, dass dieser stressdeaktivierende Mechanismus, den wir in Beziehungen haben können, in gelungenen Beziehungen, ja, dass der nachhaltig zerstört werden kann, wenn aus dem Umfeld, wenn also Menschen, denen ich vertraue, solche Taten begehen.
Erhöhte Suchtanfälligkeit auch?
Auch das gehört nach Studienlage dazu.
Suizidhäufung?
Auch das gehört nach Studienlage dazu.
Mit anderen Worten, die Folgen sind sehr, sehr dramatisch. Nutzen Sie das, wenn ich das fragen darf, auch im Gespräch dann mit den Männern, die entsprechende Neigungen haben und die Sie davon abbringen wollen und davon abbringen müssen, übergriffig zu werden?
Also wir nutzen es, um darzulegen, wie wichtig Verantwortungsübernahme ist für eine solche sexuelle Präferenzbesonderheit. Ich nutze es im Übrigen aber auch, um der Gesellschaft zu vermitteln, auch im Ausland, wie wichtig es ist, in Prävention zu investieren. Denn was wir hier riskieren, ist ja unsere zukünftige nachwachsende Generation. Wenn man also nicht Sorge trägt dafür, dass möglichst wenig dieses Schicksal überhaupt erleiden, das ist primäre Prävention. Wenn man also dafür Sorge trägt, dass es gar nicht erst zu solchen Taten kommt, dann müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir später mit Menschen zu tun haben, die aufgrund dessen in ihrem Leben eben Schwierigkeiten haben und gesundheitliche Probleme haben werden.
Das bedeutet, Ihr Projekt, das es jetzt seit mehr als 10 Jahren in Berlin gibt, mit den diversen Außenstellen, über die wir schon gesprochen haben, dieses Projekt ist auch ein Kinderschutzprogramm?
Es ist in erster Linie dazu gedacht, um präventiv zu verhindern, dass es zu Übergriffen kommt, in der Tat. Und wir wissen eben, dass es eine Gruppe gibt von potenziellen Tätern, und die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie diese Besonderheit aufweisen. Und deshalb versuchen wir, sie möglichst früh zu erreichen.
Wenn wir über das Projekt sprechen, kein Täter werden. Die Opferseite haben wir vorhin angesprochen. Was ist mit der Täterseite? Oder ein Schritt zurück mit denen, die eine Veranlagung entsprechend haben, aber bislang noch nicht Täter geworden sind. Die leben ja in einem gesellschaftlichen Umfeld und wissen, würde es bekannt werden, welche Neigungen sie haben, welches Ausmaß an Verachtung ihnen entgegenschlagen würde.
Ganz genau, so wie Sie sagen. Und unser Bemühen muss eben sein, diese Gruppe möglichst früh zu erreichen. Deshalb haben wir übrigens auch das Projekt für Jugendliche eingerichtet. Da lernen wir sehr viel. Wir lernen über die Ängste dieser Jugendlichen, die ihre Fantasien dann kennen, wenn sie zu uns kommen. 15, 16 sind die im Schnitt. Haben dann seit 13 etwa Erfahrung mit der Selbstbefriedigung und stellen fest, da kommen eben kindliche Körperschemata vor und haben massive Angst, dass die Eltern sie ausstoßen könnten, ihnen keine Liebe mehr, keine Zuwendung, Zuneigung mehr geben würden. Also da erkennt man, wie stark diese Angst vor Ausgrenzung ist, die dann leider dazu führen kann, dass die Betroffenen das mit sich ausmachen wollen und in dieser Isolation dann erstmal für längere Zeit verbleiben.
Ja, dazu kommt dann wahrscheinlich auch noch die Angst, nicht zu wissen, wem man sich anvertrauen kann, wem man sich anvertrauen darf, aus der Familie beispielsweise oder aus dem Freundeskreis, und nicht zu riskieren, dass die Geschichte dann öffentlich wird.
So ist es, und meine Ermutigung geht eben an all diejenigen, die das bei sich erkennen, frühzeitig sich an Spezialisten zu wenden, die gelernt haben, dass man die Neigung, die Fantasie nicht bewertet. Das tun wir nicht. Wir bewerten das Verhalten und wir wollen uns darum bemühen, dass diese Fantasien nie zu Taten werden. Übrigens wollen das die Jugendlichen auch. Und die sind sehr dankbar für Gesprächspersonen, die ihnen eine Führung geben, wo sie ein Geländer haben, wo sie klar erkennen können, so und so muss ich mein Leben führen. Und hier kann man nur sagen, das ist sehr erfolgreich. Die Jugendlichen, die bei uns landen, die sind dann wirklich verhaltensabstinent.
Können solche Menschen ein stabiles Selbstwertgefühl, ein stabiles Selbstbewusstsein aufbauen?
Das können sie, und ermutigt uns auch, diese Arbeit auszubauen. Denn man muss sich ja klar machen, es ist nicht umsonst eine gesundheitliche Störung, also im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation erfasst. Es hat eben eine Reihe von psychischen Auswirkungen, wenn man allein nur diese Fantasien hat, weil man eben weiß, ich bin hier anders und die anderen werden mich nicht akzeptieren. Das werden sie aber, wenn sie wissen, derjenige übernimmt Verantwortung und wird dafür selber dafür Sorge tragen, dass es nicht zu Taten kommt. Deshalb beziehen wir auch immer Angehörige ein. Auch bei den Jugendlichen versuchen wir als erstes mit den Eltern oder mit den den Angehörigen, die der Jugendliche eben hat, ins Gespräch zu kommen, um einen solchen sozialen Rückhalt für den Betreffenden herzustellen.
Und Sie haben in Ihrer alltäglichen Praxis auch Menschen erlebt, wo Sie heute einfach den Hut ziehen würden für die Geradlinigkeit, für die Konsequenz und auch für die Selbstkontrolle eines solchen Menschen?
Das ist absolut richtig und deshalb kann ich nur appellieren und bin auch Politikern dankbar, die das so erkannt haben. Man muss Respekt haben vor Menschen, die sagen, ich übernehme diese Verantwortung, ich werde alles tun, dass es nicht zu Taten kommt. Die darf man nicht ausgrenzen, sondern muss sie teilhaben lassen an der Gesellschaft.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört.